Werte. Sie stehen nicht auf Flipcharts, sie stehen nicht in Leitbildern. Sie leben oder sie fehlen. In dieser Staffel von In Arbeit gehen wir auf die Suche nach den Werten, die unsere Arbeitswelt formen, unsere Wirtschaft antreiben und unser Miteinander im Unternehmen bestimmen. Ob in der Art, wie geführt wird, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Vielfalt gelebt, Verantwortung übernommen und Zukunft gestaltet wird. Wir fragen, welche Werte tragen wirklich und welche tragen nur ein Etikett? Was passiert, wenn Werte nicht nur kommuniziert, sondern gelebt werden? Und wie verändert das unsere Arbeit und uns selbst? In Arbeit öffnet dafür ein Raum, eine stetig wachsende Quelle für Erkenntnisse, Impulse und Perspektiven rund um Personalwesen, Wirtschaft und moderne Arbeitswelten. Eine Staffel über Haltung in Zeiten der Veränderung, in einer Zeit, die Orientierung verlangt. Und der erste Gast dieser neuen Staffel coacht Führungskräfte so, dass sie authentisch bleiben, statt eine Rolle zu spielen, als sie selbst Entwirkung entfalten und ihre Werte in Einklang mit ihrer Funktion bringen können. Als Inhaber der Sinn- und Wertemanufaktur hat er mit seinem systemischen Ansatz und wissenschaftlich fundierter Diagnostik schon viele Unternehmen im Ruhrgebiet und darüber hinaus transformiert. Als zertifizierter Business-Trainer und diplomierter Coach nach dem St. Galler-Modell begleitet er Menschen mit Empathie und Präzision. Als Speaker wiederum überzeugt er als Meister dieses Fachs, solo wie im Duo. Bei uns in der 27. Folge von In Arbeit und somit der ersten der zweiten Staffel herzlich willkommen, Marc Dino Krause.
Herzlich willkommen und Glück auf zur 27. Folge von In Arbeit. Ich bin ganz gespannt, um zu sagen, vielleicht sogar ein wenig nervös. Nicht nur ob meines Gastes Marc Dino Krause, ich werde ihn gleich noch vorstellen, sondern ganz besonderer Tag, ganz besondere Folge, der Beginn der Staffel 2 von In Arbeit. Warum Staffel 2? Weil ich, und ihr seid der Wahnsinn da draußen, so viel Feedback bekommen habe über die letzte Zeit in Form von die Themen, die du anschneidest, sind extrem relevant für mich, interessieren mich, erzähl mehr davon. Wir brauchen Gäste, die auf das Konto einzahlen, sodass wir uns überlegt haben, eine ganze Staffel daraus zu machen. Und da sind wir in dem Bereich, der uns im Moment sehr beschäftigt, im Personalwesen, in der Wirtschaft und in der Arbeitswelt, Werte und Nachhaltigkeit. Und wen kann ich mir da besser vorstellen als Marc Dino Krause? Herzlich willkommen und Glück auf.
Ja, Glück auf zurück. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, hier diese Staffel mit dir zu beginnen und freue mich, dass ich so ein bisschen was zum Besten geben darf hier.
Ja, und es ist tatsächlich kein Süßholzraspeln. Wer ist Marc Dino Krause, bevor er sich selber einmal vorstellt, die Verbindung zwischen uns beiden? Ich habe vor einiger Zeit die Ausbildung zum werteorientierten systemischen Coach gemacht, nach dem St. Galler Coaching Modell. Und wer war mein Dozent? Marc Dino Krause. Wir haben über die Kürze der Zeit, berichtige mich, wenn ich es falsch sage, eine Bindung zueinander gefunden, sodass ich vor nicht allzu langer Zeit auch in Bremen war und mit dir an einem neuen Konzept arbeiten durfte. Und du dich bereit erklärt hast, heute zu mir zu kommen. Also die Expertise ist definitiv gegeben, denke ich.
Sehr gerne. Ich schätze da natürlich deine Einschätzung und werde versuchen, das hier heute in diesem Podcast zu untermauern.
Starten wir direkt deep. Wir haben uns gerade über Nachhaltigkeit unterhalten, als ein Wert, der draußen häufig proklamiert wird. Was ist für dich Nachhaltigkeit und in welcher Form bist du nachhaltig unterwegs?
Also Nachhaltigkeit hat natürlich unglaublich viele Facetten, gar keine Frage. Ich fange mal mit dem an, was unsere Welt gerade ganz, ganz gut gebrauchen kann, nämlich tatsächlich Nachhaltigkeit in Form von, wie handeln wir bewusst im Umgang mit unserer Umwelt. So, und da können Unternehmen natürlich nachhaltig sein auf viele verschiedene Arten und Weisen. Vielleicht bringe ich ein Beispiel, was vor einigen Jahren mir in Frankfurt auf die Füße gefallen ist. Ich stand an einer Bushaltestelle, wollte zum Bahnhof für meine Rückreise und ich sehe ein Werbeplakat von einem der ganz, ganz großen Fastfood-Ketten weltweit. Und da drauf zu sehen ist ein Mann mit einem Wasserball, der halb aufgepustet oder halb leer ist. Das darf man dann selber entscheiden. Der guckt ein bisschen bedröppelt aus der Wäsche und darunter steht, wir können die Welt nicht verändern mit dem Logo dieser Fastfood-Kette. Und das hat mich rapide auf 180 gebracht, weil ich gedacht habe, also wenn jemand die Welt wirklich nachhaltig verändern kann mit wenigen kleinen Entscheidungen, die aber eine große Auswirkung haben, ja, dann ist es sicherlich ein Unternehmen, was in 2/3 aller Länder aktiv ist. Mhm. Und wo an einer Stelle eine Entscheidung tatsächlich in die ganze Welt getragen wird.
Verstehe.
Und es hat mich so sauer gemacht, dass ich in meinem Zugabteil auf dem Weg nach Hause tatsächlich die Menschen in meinem Abteil angesprochen habe und gesagt habe, wissen Sie, Folgendes ist mir passiert. Ich hatte ein Foto gemacht seinerzeit, das habe ich gezeigt und habe gesagt, wie sehen Sie das? Und tatsächlich war das sehr repräsentativ in Form von, wir hatten eine 16-Jährige und wir hatten 60-Jährigen dabei.
Okay, ja.
Und insofern, keiner hat es verstanden. Keiner hat verstanden, was diese Aussage soll. Sie war weder marketingtechnisch heroisch.
Ja.
Es war viel mehr. Es fühlte sich viel mehr an wie eine Bankrotterklärung eines Unternehmens, dass jemand sagt, ja, wir wissen auch nicht wie und deshalb können wir es mal nicht und deshalb versuchen wir es erst gar nicht.
Oder frei nach dem Motto, besser schlechte Presse als gar keine Presse.
Ja, man ist dann im Gespräch, ne? Egal wie, aber ich fand es extrem schlecht. Ich hatte tatsächlich noch einige Zeit überlegt, ob ich die Marketingagentur mal anschreibe und sage, was wollt ihr eigentlich damit sagen? was wolltet ihr damit ausdrücken? Aber ich habe es dann gelassen, mittlerweile so ein bisschen her. Also das ist falsche Nachhaltigkeit, wenn man eben als sich selber auch unterschätzt. Denn kleine Entscheidungen können tatsächlich große Wirkung haben.
Ist das einer deiner Charakterzüge, dass du in Themen, die dich beschäftigen, und zwar, ich würde sagen, bis aufs Mark, impulsiv reagierst?
Ich würde von Leidenschaft sprechen.
Leidenschaft, die Leidenschaft?
Ja, ich kann leidenschaftlich werden. Das bin ich auch so ganz generell in meinem Beruf und in meinem Tun. Ich finde, das gehört dazu und das macht einen über das Maß hin gut. Also besser als gut.
Ja.
Denn ich glaube, mit Talent alleine kannst du einen guten Job machen. Das ist gar kein Thema. Mhm. Aber wenn Leidenschaft dazu kommt, dann gehst du durch die Decke oder dann hast du das Potenzial, durch die Decke zu gehen. Ich mag diese Möglichkeit überhaupt gar nicht abschneiden. Deshalb ist Leidenschaft immer mit am Start.
Du hast gerade gesagt, mit Talent kannst du einiges, aber gehört auch noch dazu, ich sage immer ganz gerne, der Eifrige überholt irgendwann jeden Talentierten.
Wenn du es eilig hast, geh langsam. Ich verstehe. Das ist ein bisschen Zitate Ping-Pong machen.
Komm später noch zu.
Okay. Hast du das ein oder andere dabei.
Apropos Beruf. Du hast gerade gesagt Berufung. Hol uns mal ab. Wir beide sind ja jetzt schon ein paar Tage alt und in unserem ersten Leben haben wir andere Dinge getan, als die, die wir heute tun. Was hast du damals originär getan und wie war dein Weg bis zu dem, was du heute bist?
Also meine Mutter wollte, das waren so die Gespräche am Frühstückstisch am Sonntagmorgen, als so die Phase kam, was macht der Junge denn mal?
Ja.
Meine Mutter wollte, dass ich unbedingt Beamter im mittleren nicht-technischen Dienst bei der Deutschen Bundespost werde.
Oh, das spannend.
Ja, ist Postbote.
Ja, ja,
also,
ich weiß.
Okay, gut. Also es klingt spannend, aber so. Und meiner Mutter zuliebe habe ich dann auch ein Praktikum dahingehend gemacht, um das auch so ein bisschen zu befrieden, diese Idee.
Okay.
Wusste aber nach dem Praktikum, das bin ich. Und mein Vater, der wollte schlichtweg einfach, dass ich das tue, was er tut und dementsprechend sollte ich Speditionskaufmann werden.
Jetzt muss man dazu sagen, wenn ich vielleicht noch einhaken darf, du kommst aus Bremen, für alle, die dies nicht wissen, und Postbeamter, ein ehrbarer Beruf, definitiv, sonst würden wir alle keine Briefe bekommen oder keine Post, nur bei dem Wetter und das aus Bremen.
Oh, da können Bremer ganz gut mit umgehen.
Ja. Also, habe ich ja gerade gemerkt. Ich höre es gerade geschüttet für euch.
Da sind wir nicht so empfindlich, dass das geht. Aber tatsächlich, also total, ich bin bei dir. Ein ehrbarer Beruf, gar keine Frage. Und für die Menschen, die es gerne machen, auch eine tolle Geschichte. Ich musste für mich feststellen, für mich ist es nichts. So, und genauso wenig diese Idee von Speditionskaufmann. Was aber auch damit zu tun hatte, dass ich natürlich erlebt habe, wie mein Vater denn so arbeitet. Und da war mir klar, wow, also diesen Einsatz für das Thema, ich weiß nicht, das bin ich, glaube ich, auch nicht. So, und dann kam es auch immer zum Showdown an diesem Frühstückstisch und ich sagte, pass auf, liebe Mama, lieber Papa, ich habe mir was überlegt, ich werde Bankkaufmann. Und ich sehe jetzt heute noch, meine Mutter ist schon lange nicht mehr auf dieser Erde, aber ich sehe immer noch diesen mitleidigen Blick in diesem Moment, weil sie lehnte sich zurück und sagte zu mir, Junge, du weißt schon, was du für eine Zensur in Mathe hast. Ne? So. Ich habe es trotzdem gemacht und auch, es war eine gute Zeit, also eine Banklehre gemacht, habe dann 27 Jahre in der Finanzmarktbranche gearbeitet.
Du warst doch recht erfolgreich, oder?
Kann man das so sagen?
Ja, ja,
mit aller Bescheidenheit würde ich sagen, ja, es war eine gute Karriere. Sie hat mich bis zum Filialdirektor einer deutschlandweit operierenden Privatkundenbank geführt. War ein schöner Weg, ein spannender Weg, ein auch steiniger Weg. 2 Banküberfälle dabei, die ich erleben musste aus einer Führungsposition. Also ich weiß, was Krise bedeutet, will ich damit sagen. Und eine Finanzmarktkrise haben wir auch erlebt. Das wussten wir auch, was das alles so gemacht hat. Also es war eine spannende Zeit, aber sie nahm dann irgendwann ein Ende. Das Ende deswegen, wenn man Dinge viele, viele Jahre macht und natürlich jeder Beruf verändert sich auch ein Stück weit, so war es eben halt bei mir auch. Und dann merkt, okay, diese Veränderung ist nicht unbedingt, befeuert nicht unbedingt das, was man gerne macht, sondern hemmt es möglicherweise. Dann muss man sich überlegen, wie. Und ich hatte einen Vorgesetzten, der mich noch zwang, letztlich gegen meine Werte zu führen. Da sind wir wieder beim Thema Werte.
Ja.
Und das war natürlich dann ein handfester Konflikt.
Weil, was waren das damals für Werte, gegen wo du dich gesträubt hast?
Naja, es war ganz einfach. Ich hatte eine Philosophie, eine Führungsphilosophie, die sehr klar war und die darauf ausgerichtet war, Menschen, auch jungen Menschen, die starteten bei uns, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Mhm. Ich habe ihnen einfach einen Rahmen gegeben, in dem sie auch sich auch ausprobieren können. Und dieser Rahmen war aber auch dann ein Rahmen für Entwicklung. Also meine Idee war, mit einem Vertrauensvorschuss in eine Zusammenarbeit zu gehen und dann aufzubauen, diese Menschen besser zu machen und sie zu entwickeln. Und die Idee meines Vorgesetzten war aber genau kontra, nämlich mit einem Misstrauensvorschuss in die Zusammenarbeit zu gehen und durch Kontrolle quasi dieses Misstrauen eben halt dann sukzessive vielleicht abzubauen, also sich erst im weiteren Verlauf dieses Vertrauen zu verdienen.
Verstehe.
Und das war mir zu lang und das war der falsche Ansatz, weil es ja per se heißt, wenn du ganz, ganz viel kontrollierst, dann vertraust du deinen Menschen nicht. Mhm. Und ich denke, das Vertrauen, nein, ich bin überzeugt, dass Vertrauen die Grundlage einer jeden Beziehung ist.
Ja.
Und wenn du gerade jungen Menschen, die sich im Beruf jetzt erst noch orientieren, erst reinkommen, dann eben mal sagst, pass mal auf, du zeigst mir aber bitte jeden Schritt, den du hier machst und wartest auf mein grünes Licht und mein Okay, dann ist eine Entwicklung tatsächlich kaum möglich.
Mhm. Okay, verstehe.
Ja.
Und durch diesen Vorgesetzten und dieses Mismatch oder beziehungsweise eure Partnerschaft hat nicht funktioniert, sagen wir es mal so, hast du dann gesagt, ich schlage jetzt einen komplett neuen Weg ein? Oder wie kam es, dass du den Weg des Coachings eingeschlagen hast?
Tatsächlich, also genau, dieser Wertekonflikt war ein ganz großes Thema für mich, dass ich in meiner Authentizität nicht bleiben konnte, weil ich eben gegen meine Werte agieren musste. Das heißt, ich war gezwungen, eine Rolle zu spielen in meiner Führungsposition und das lag mir nicht. Und ich bekam auch regelmäßig die Rückmeldung von meinem Mitarbeitenden, dass ihnen das auffiel. So, und das verschärft den Konflikt natürlich nochmal. Und weil es mit diesen Werten kollidierte, ging mir auch nach und nach der Sinn meiner Tätigkeit verloren.
Ja, verstehe. Alles klar.
So. Und diese Kombi, Sinnverlust, der schleichend einsetzte mit diesem Wertekonflikt, den ich da am Start hatte, hat eben halt dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht kennen das die allermeisten Zuhörer, love it, change it or leave it. Mhm. Diese Frage stellst du dir, habe ich es geliebt? Irgendwie ja schon noch, aber nicht auf die Art und Weise. Mhm. Konnte ich es verändern? Da war mein Einflussvermögen sehr begrenzt, also nein. Und dann blieb eben letztlich nur diese leave it Geschichte. Und weil mir der Wertekonflikt so eine richtige Rolle spielte und weil dieser Sinn, der mir verloren ging, auch eben als so wichtig war, habe ich dann die Sinn- und Wertemanufaktur gegründet.
Ah,
also da schließt sich das Ganze an meine Historie an.
In deiner Arbeit damals in der Finanzbranche gab es einen Schlüsselmoment, der dein heutiges Werteverständnis besonders geprägt hat.
Die Finanzmarktkrise, definitiv.
Ja?
Ja, 2008, 2009, jeder war sich klar, dass das bisherige System kollabiert ist, dass es so, wie es war, nicht weitergehen kann. Mhm. Und die Hoffnung war groß, dass es nun anders wird.
Mhm.
Es ist auch ein Stück weit anders geworden, aber nicht im Kern.
Mhm.
Er steht zwar heute an jedem Fenster dran, der Kunde steht für uns im Mittelpunkt, aber das will natürlich gelebt werden. Und natürlich will die Balance gefunden werden zwischen Kunde, Mittelpunkt und auch Erträge für die Bank, damit letztlich irgendwo ein gutes Ergebnis am Jahresende dabei herauskommt.
Ja.
Und das ist immer noch ein Spagat, der natürlich jetzt in dieser Zeit nicht leichter gemacht wurde, wo es Minuszinsen gab, wir alle kennen das.
Ja.
Dementsprechend, das war tatsächlich ein Schlüsselmoment, Finanzmarktkrise 2008, 2009 und auch meine erlebten Banküberfälle, wo du wirklich sagst, ist es das wert, ne, dass du dir sowas hier antust? Das war auch ein Schlüsselmoment, ganz sicher.
Ja, ja, das glaube ich. Du hast jetzt häufiger gesagt Krise.
Mhm.
Wenn du häufiger mit Krisen umgegangen bist, dann kannst du den Leuten draußen sagen, was der Prototyp an Mensch, an Werten braucht, um durch eine Krise zu kommen.
Eine hohe Anpassungsfähigkeit und eine große Widerstandsfähigkeit, würde ich mal so aus dem Bauch heraus sagen. Und die Widerstandsfähigkeit ist primär wichtig, weil eine Krise ist letztlich eine Herausforderung, die gemeistert werden will.
Mhm.
Das heißt, wenn ich mich zurückziehe oder in die Flucht gehe, werde ich sie kaum meistern können. Ich muss also standhaft bleiben und widerstandsfähig sein gegen die Einflüsse von außen. Und Anpassungsfähigkeit, der zweite Punkt, ganz wichtig, eben mal zu gucken, okay, in diesen geänderten Rahmenbedingungen, die ich jetzt vorfinde in dieser Krise, was ist jetzt hier das Wichtige zu tun? Und auch in welcher Priorität ist es das Richtige zu tun und da eine Klarheit für sich zu entwickeln und dann eben halt diesen Weg auch wirklich zu gehen.
Okay, ja. Verstehe. Du hast gerade eben erklärt, dass du mit deinem damaligen Vorgesetzten, dass die Wertekompatibilität eher gering ausgeprägt war. Mhm. Was macht für dich moderne Führung aus? Welche Werte spielen da eine Rolle? Vor allen Dingen unter dem Aspekt, du hast gerade gesagt, der Kunde steht im Mittelpunkt. Ich habe einem meiner Arbeitgeber mal so eine Art Zettel auf einem Blog gehabt. Da stand drauf, der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt. Mhm. Das stand dann auch auf dem Blog. Mhm. Jeder kann sich da seinen Teil zu denken. Und gerade in dem Bereich moderne Führung, und es rennt ja mit New Work. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns fast selbst überholen in dem Thema Führung, Mitarbeitendenführung. Welcher Wert moderne Führung in Kurzform?
In Kurzform ein Stück weit auch angeschlossen an das, was ich schon gesagt habe. Ich finde, dass Vertrauen tatsächlich die Grundlage von jeder Beziehung ist und dementsprechend natürlich auch von Geschäftsbeziehungen. Nichts anderes haben wir mit unseren Mitarbeitenden, wenn wir Führungskraft sind und da eben halt auch die Verantwortung für andere Menschen tragen. Mhm. Ich finde ganz wichtig, dass man sich vor Augen hält, was Führung eigentlich im Kern ist. Nämlich für mich eben halt die Bereitschaft, Verantwortung nicht nur für sich selbst zu übernehmen, sondern in diesem Fall eben halt auch Verantwortung für andere zu übernehmen. Ja. In einem Rahmen, den eben halt dann natürlich diese Führungsposition auch ein Stück weit vorgibt. Das ist wichtig. Also Vertrauen, wenn du nach Werten fragst, Vertrauen ist für mich der wichtigste Wert schlechthin. Wenn das nicht gegeben ist oder gestört ist, dann hat das unmittelbaren Einfluss auf die Ergebnisse der Zusammenarbeit.
Ja, das ist wie in fast jeder Partnerschaft so. Ne? Genau. Und du hast gerade eben gesagt, nicht nur verantwortlich zu sein, sondern auch verantwortlich für seine Kolleginnen und Kollegen zu sein, mhm, und auch zu lernen, als Führungskraft Verantwortung abzugeben. Mhm. Ja, Menschen zu befähigen, ihren Job gut zu tun, mhm, ist da gehört es auch zu. Ich mach dich stark, damit du alleine arbeiten kannst. Ja, also du hast gerade gesagt, jeder Schritt muss kontrolliert werden, alles muss getrackt werden und. Nein, mach ruhig Fehler. Und tu mir bitte nur einen Gefallen, mach den Fehler nicht 5-mal hintereinander, weil dann haben wir ein anderes Thema. Aber ich helfe dir. Mhm. Ne? Also mittlerweile, und ich war früher auch anders unterwegs als Führungskraft, das musste ich auch schmerzlich lernen jetzt. Mhm. Ich feiere das so hart, wenn ich sehe, dass Menschen aus einer Einarbeitung kommen oder in einer meiner Zusammenarbeit über einen gewissen Zeitraum dann Dinge tun und ich sitze einfach daneben und ich kriege das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. So, weißt du, nicht nur, dass es alle alleine gemacht haben, sondern die richtigen Entscheidungen getroffen. Das ist ja oftmals heutzutage in Partnerschaften so, Arbeitsbeziehungen so, dass teilweise gar keine Entscheidungen getroffen werden können. Mhm. Die wollen nicht getroffen werden, die können nicht getroffen werden, weil sie nicht befähigt wurden. Wie armselig ist das denn? Jetzt reden wir über Befähigen, jetzt reden wir über Führungskräfte, jetzt reden wir über Vertrauen. Wie gelingt es einer Führungskraft, Werte glaubwürdig überhaupt vorzuleben?
Das ist ganz einfach, durch Vorleben.
Ach, habe ich mir die Antwort schon selber gegeben?
Du hast dir die Antwort schon selber gegeben.
Ja, das wird auf jeden Fall ein kurzer
Podcast. Sie klingt total lapidar und ist trotzdem so schwierig. Denn Werte vorzuleben bedeutet ja tatsächlich, sich auch selber immer wieder zu überprüfen. Ne? Mhm. Handle ich jetzt so, wie ich es letztlich auch von meinen Mitarbeitenden wünsche, ja, oder wie es auch letztlich die Unternehmenskultur, ja, wünscht, oder eben halt nicht. Und das in jeder Situation, die dir in deinem Alltag passieren kann, das ist tatsächlich echt auch eine Herausforderung. Ne? So lapidar, wie das klingt, naja, wie gelingt es, Werte vorzuleben durch Vorleben?
Durch Vorleben,
ja. Es ist der einzige Weg, ne? Und tatsächlich. Aber es ist auf der anderen Seite immer doch wirklich schwieriger Weg, weil wir wissen, in unserem Leben gibt es gute Tage, es gibt mittelgute Tage und es gibt Tage zum Vergessen.
Auf jeden Fall.
Und an solchen Tagen, die zu vergessen sind, trotzdem Werte konstant zu bleiben. Mhm. Ne? Auch wenn du eigentlich sagst, heute möchte ich eigentlich alles lieber gerne in die Ecke feuern, mhm, und nach Hause gehen. Mhm. Dir trotzdem treu zu bleiben und deine Vorbildfunktion trotzdem auszuüben, das ist die große Herausforderung, gerade immer an Tagen, wo es mal nicht so gut läuft.
Wo es rechnet, so wie heute. dann ist meine nächste Frage aber auch schon fast beantwortet. Ich hätte ganz gerne gewusst, was du in Unternehmen beobachtest, wo die gelebte Wertekultur versus schöne Worte gilt. Mhm. So, ne? Also, ja, wir haben hier eine Wertekultur, aber eigentlich sind es nur schöne Worte. Wir haben eingangs auch schon darüber gesprochen, dass ich selber mit der Expertise im Bereich der Personalvermittlung immer wieder die Erfahrung mache, wenn ich mit den Entscheidern spreche, Mensch, wir rekrutieren nicht nur nach Hard Skills, sondern auch nach Soft Skills und das sind nicht, das sind dann in dem Fall auch, gibt es eine Wertekompatibilität zwischen Kandidatinnen und Kandidaten, mhm, und dem Unternehmen, was eine Stelle besetzen, mhm, möchte? Was ist denn ihre Wertekultur? Also im besten Fall steht die irgendwo, nur keiner weiß, wo die steht. In allen anderen Fällen hat der Unternehmer, der Entscheider die im Kopf, aber keiner kennt sie. Ist aber mit seinen Führungskräften unzufrieden, weil die Fluktuation unter den Mitarbeitenden so hoch ist. Und da beißt sich die Katze den Schwanz meines Erachtens nach.
Ja, total. Also ich werde ja gerne mal gerufen in Unternehmen, die genau an diesem Punkt arbeiten möchten und sagen, wir wollen uns als Unternehmen letztlich auch positionieren, dass für auch Menschen, die uns kennenlernen oder kennenlernen wollen, klar ist, wofür wir eigentlich stehen. Weil unser Produkt ist subsidiär, das machen auch andere. Ne? Darüber alleine können wir uns nicht abheben.
Ja.
Aber schon auch über die Art und Weise, wie wir hier miteinander umgehen und wie wir hier miteinander arbeiten und zu welchen Ergebnissen wir kommen. Und sehr schön, es gibt von bis tatsächlich eine ganz, ganz breite Palette. Ich erinnere mich an einen Besuch in einem Unternehmen, wo ich auch diese Frage stelle, wo steht es und wo kann ich sehen, was ist es? Und dann wurde ich tatsächlich die zweite Etage geführt, Ende vom Flur, letzter Raum rechts, die Teeküche.
Mhm.
Ich wurde immer verwunderlicher darüber, wo wir jetzt eigentlich hingehen, weil das war jetzt kein super präsenter Ort.
Ja, du hast gedacht, du kommst da nicht mehr raus.
Ja, habe ich jetzt verließ, mich jetzt gefangen hier und halte mich noch ein bisschen da. So, und dann wird tatsächlich die Schrankklappe des letzten Schrankes oben im Oberschrank geöffnet und da hängt das drin. Total, kein Witz, total vergilbt und fleckig. Da steht's. So, und da weißt du natürlich schon, wie präsent das letztlich auch im Haus ist, wenn sowas so, ja, mit sowas so umgegangen wird. Ne?
Mhm.
Andersrum ist es aber keine Garantie dafür, dass wenn die Werte in großen, schönen Bildern oder als Wandtattoos irgendwo in der Eingangshalle hängen, dass sie gelebt werden. Weil das geht tatsächlich, wir hatten es eben davon, nur durch Vorleben Tag für Tag. Und das aus der Spitze tatsächlich bis zum Boden, auch wenn ich diesen Vergleich nicht mag, aber um es vielleicht zu verdeutlichen.
Ja.
Nur so geht's. Ich habe letzte Woche, war ich Gast einer Hauptversammlung einer großen Regionalbank. Und der Vorstandsvorsitzende sprach zu den Besuchern und sagte, unsere Werte sind Nähe, was natürlich super zu einer Regionalbank passt, Vertrauen, was in der Finanzmarktbranche gar nicht anders geht. Ne? Wenn es um Geld geht, geht es auch um Vertrauen und Verlässlichkeit. Und da habe ich mal kurz reingehorcht in mich. Ich bin da in einem Kontrollgremium in dieser Bank und habe gesagt, siehst du, und deshalb matcht das so gut zu mir. Weil Vertrauen, Verlässlichkeit sind auch Werte, die mir persönlich super, super wichtig sind. Und ich kann sagen, weil ich diese Bank ja nun auch regelmäßig erlebe, das sind nicht nur Letter, das sind nicht nur Worte, sondern das wird auch gelebt. Ich erlebte das im Anschluss an die Veranstaltung, dass der Vorstandsvorsitzende zu einem Gast sagte, Sie, wenn Sie noch Fragen haben, machen Sie bei mir einen Termin aus, wir beide sprechen drüber. Ja, wo hast du das denn, bitteschön?
Ja, selten bis gar
dass du direkten Zugang zum Vorstandsvorsitzenden bekommst. Und das war ernst gemeint.
Ja.
Das war keine Show, die hätte er gar nicht nötig. Das war ernst gemeint.
Hm. Ja, ich erlebe das auch immer wieder und wir haben das auch im eigenen Leibe erfahren. Ich habe vor dreieinhalb Jahren mir Gedanken darüber gemacht, nach welcher Wertekultur die Expertise denn unterwegs ist. Mhm. Und dazu habe ich einen Workshop damals außerhäusig gemacht mit allen Kolleginnen und Kollegen. Sind wir 200 Kilometer weggefahren, haben uns in den Raum gesetzt mit Vorbereitung, jeder so für sich und dann dort aber auch zusammengetragen und nochmal selber gearbeitet. Und haben eine Wertekultur für die Expertise entwickelt. Und zu 95% haben wir alle dieselben Werte auf die Karten geschrieben. Das heißt also, ich habe unterbewusst mich für Menschen entschieden, die dieselbe Wertekultur in sich trägt, wie ich sie in mir trage. Das hat mich total beeindruckt und zeigt mir aber auch, dass wenn wir draußen unterwegs sind, da steht dann Männlein, Weiblein vor dir, lieber Kunde, und da steht dann, keine Ahnung, egal welche Hautfarbe, egal welches Alter, total egal. Aber die da sind, das sind die von der Expertise. Weil wir alle dieselben Werte verkörpern. Mhm. So, ne? Also, und ich feiere das hart.
Und weißt du was, das wundert mich überhaupt gar nicht.
Weil
du da einfach ein besonderes Feingefühl hast. Und weil dir selber einfach deine Werte auch wichtig sind und weil es dir wichtig ist, in deiner Persona letztlich natürlich auch als Geschäftsführer von Expertiv das zu leben. Nicht nur im Privatbereich, sondern eben genauso im Geschäftlichen. Du machst da keine Trennung.
Ja.
Und das ist ja genau richtig, weil du bist ja derselbe Mensch. Ja, du wirst ja kein anderer, wenn du die Räume von Expertiv betrittst. Du bist ja derselbe Mensch und dementsprechend macht es total Sinn, wenn du authentisch wahrgenommen werden möchtest, dass du das auch wirklich eben halt über all deine Rollen durchziehst. Ja. Auch wenn es manchmal schwerfällt.
Du hattest darüber gesprochen, ich habe geschauspielert, als du noch in der Bank gearbeitet hast. Es gab mal eine lange Zeit, wo ich arbeitstechnisch unterwegs war, wo ich mich manchmal auch auf der Bühne gefühlt, Bühne stehend gefühlt habe und ich nicht ich selber war. Mhm. Das war uncool und das kann sogar krank machen.
Ja, vor allen Dingen kommst du nicht in deine volle Wirkung. Also das ist ja mal schwarz auf weiß mit Unterschrift und Datum. Ne?
Ja, ja.
Wenn du dich selber nicht wohlfühlst, bist du nicht in deiner vollen Wirkung. Und wenn du nicht in deiner vollen Wirkung bist, erzielst du immer noch nicht genau das, was du eigentlich erzielen möchtest. Mhm. Dementsprechend, also alle, die eine Rolle spielen und versuchen, eine Rolle auszufüllen, die aber ihnen nicht entspricht, werden nie ihr volles Potenzial ausnutzen. Davon bin ich überzeugt.
Apropos Rolle, welche Rolle spielt Selbstreflexion dabei, werteorientiert zu führen?
Führt oder ist bei jeder Führungskraft für mich eine Schlüsselkompetenz tatsächlich die Selbstreflexion. Denn wenn ich nicht weiß, wie ich selber so drauf bin, wie ich selber so ticke und welche Mechanismen und Muster an mir so ablaufen, wie soll ich sie dann bei anderen erkennen? Mhm. Also für mich ohnehin als Mensch ist Selbstreflexion immer der Schlüssel für Entwicklung. Persönliche Entwicklung. Ja, ja. Und wenn ich es nicht tue, kann ich kaum eben halt die Handlungsfelder entdecken und identifizieren, in denen ich mich verbessern möchte. Dementsprechend eine ganz, ganz wesentliche Eigenschaft, gerade in dieser Zeit.
Was machst du mit Unternehmern? Du kommst ja viel rum, bist ganz, ganz viel bei Firmen unterwegs. Was machst du mit Unternehmern, mit Entscheidern, die sagen, ja, ich bin selbstreflektiert unterwegs, sind es aber gar nicht? Ich glaube, das ist ein schmaler Grat, hm?
Ja, und wenn ich jetzt um die Ecke kommen würde und würde sagen, ja, Sie sagen das zwar, aber ich sehe es nicht oder ich erlebe es gerade nicht, dann würde ich einen schlechten Job machen. Stattdessen stelle ich Fragen. Mhm. Und diese Fragen sind dann eben halt oft...
Fragen stellen kannst du gut.
Danke, ja, genau. jahrelanges Training. Ich stelle Fragen und über diese Fragen ist am besten, dass derjenige, der da nun befragt wird, selbst auf die Idee kommt, dass da die ein oder andere Lücke ist und vielleicht der ein oder andere Raum noch gefüllt werden möchte. Mhm. Und damit kann ich dann arbeiten, weil da kann ich dann sofort Unterstützung anbieten und sagen, ah, ist ja spannend, wollen wir da mal näher hinschauen.
Ja, gerne. Da kann ich Unterstützung anbieten. Genau. Jeder hätte man auch sagen können, da kann ich den Finger in die Wunde legen. Aber du machst ja auch Angebote.
Ich mache Angebote, genau. Und nur das gilt, weil ich bin nicht derjenige, der eben als Guru auftritt und sagt, so muss es sein, nur so ist es richtig. Wenn ich mit Menschen arbeite und die authentisch sein wollen, dann muss es aus ihnen herauskommen. Dann muss es ihrer Persönlichkeit entsprechen. Und ich bringe da keine Blaupause mit nach dem Motto, ich mache dich schön reich und sexy in 6 Wochen. Das Programm gibt es bei mir nicht. Mhm. Ich weiß bei vielen anderen, aber ich halte das für Nonsens und überhaupt nicht zielführend.
Wenn du in eine Firma kommst und es wird dir erzählt, dass es eine Wertekultur gibt und dass auch danach geführt wird und das sieht auch erstmal so danach aus vielleicht und dann unterhältst du dich mit den Kolleginnen und Kollegen, denen das widerfahren ist und die sagen dir, also lieber Marc, was erzählst du da? Das kenne ich aber nicht. Also ja, das steht hier irgendwo und das wird auch ab und zu mal propagiert, aber ich erfahre davon gar nichts. Mhm.
Eine super wichtige Erkenntnis, ne, für die ich sehr, sehr dankbar bin, wenn sich jemand ja auch traut, das so zu sagen. Ich erlebe natürlich auch Umfelder, bei denen jeder abnickt und sagt, ja, ja, selbstverständlich, unbedingt. Aber du siehst schon und du erlebst schon an der Körpersprache, dass das jetzt nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Aber aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel auch einer gewissen Angst, wird nicht wirklich von der Wahrheit erzählt, weil die Strategie verfolgt wird, lieber mit dem Strom schwimmen, anstatt dagegen.
Okay, was passiert mit dir, wenn du anhand der Reaktion der Mitarbeitenden merkst, weil du ja auch ein Stück weit außenorientiert unterwegs bist als Coach, mhm, ne, und als Berater dann in dem Fall? Also die zeigen mir gerade eben, das ist nicht so, aber wollen mit der Sprache nicht rausrücken, führen durch Angst zum Beispiel. Wie versuchst du den Fels beiseite zu rollen?
Oberste Priorität ist natürlich, dass Dinge, die dann auch möglicherweise im direkten Gespräch zwischen mir und einem Mitarbeitenden fallen, absolut in der Vertraulichkeit bleiben. Mhm. Das ist Usus, es geht nicht anders, denn da vertraut sich mir jemand an. Wir sprachen eben schon über den Wert Vertrauen.
Darf ich kurz noch einhaken?
Klar.
Passt gerade. Ich weiß warum, weil ich habe 2 Wochen mit dir hardcore zusammengearbeitet. ja, war ja tatsächlich so. Wir haben schon eine exzessive Zusammenarbeit komprimiert. Ich weiß, wie du schaffst, innerhalb kürzester Zeit Vertrauen zu deinem Gegenüber aufzubauen oder zu gewinnen. Mhm. Die da draußen aber nicht. Erzähl mal.
Ich bin einfach auch ich, ne? Und um Vertrauen aufzubauen, gilt es eben halt natürlich auch selber, jetzt keine Mauern um sich herum zu bauen. Das heißt also, Kommunikationskanäle oder Interaktionskanäle zu mir sind alle offen. Ich bin auch nicht derjenige, der sagt, also ich bin jemand, der einfach nur brutal viel Erfolg hat und alles andere gibt es nicht in meinem Leben. Nein, es gibt auch Momente, die nicht erfolgreich waren. Und da kommt dann auch wieder die Selbstreflexion ins Spiel, eben halt auch daraus zu lernen und sich zu entwickeln. Das finde ich ganz wichtig. Also ich habe keine Scheu, auch darüber zu sprechen. Und das schafft schon ganz, ganz viel Vertrauen. Okay. Ne? Die Leute sehen meine Vita, sie sehen, was hat der gemacht, wo kommt der her, wo ist der gelandet, was macht der heute, was hat der für eine Expertise. Und das schafft Vertrauen. Und wenn dann noch das Menschliche stimmt, und das ist ja der eigentlich viel wichtigere Teil, dann ist es auch möglich, tatsächlich über diese Abweichung zu sprechen zwischen der Idee, die jemand hat, wie es in seinem Unternehmen ist, und der Empfindung dessen, wie ich es wahrgenommen habe oder wie es auch möglicherweise die Führungskräfte wahrgenommen haben, um es dann letztlich eben halt auch an die Stelle zu transportieren und zu sagen, lass uns nochmal genauer hinschauen.
Okay, verstehe. Atypisch zur ersten Staffel ist jetzt gefühlt für mich die erste Halbzeit rum. Wir beide sind ja fußballaffin, so, ne? Ja. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach mal einen Break und wir arbeiten ja, oder beziehungsweise wir nicht, wir arbeiten, das auch. Wir reden über Werte und über Haltung und das generiert ja auch Mehrwert und Ressource für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Rekapituliere doch einmal die erste Halbzeit als Trainer. Kannst den Klopp machen, kannst den Otto Rehagel machen, wen du möchtest so. Ne? Ich glaube, mit Thomas Schaaf hast du mal an einem Tisch gesessen, relativ lange.
Ja.
Rekapituliere doch mal die erste Halbzeit.
Also, ein Spiel mit Höhen und hin und her, Strafraumszenen an beiden Seiten, dicke Dinger dabei, manche wurden liegen gelassen, andere wurden brutal versenkt. Das ist so meine Erkenntnis. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe, das macht total Spaß, das ist wirklich eine tolle Challenge, ein guter Wettbewerb und sportlich fair.
Okay, sehr gut. Schön, hast du gut gemacht.
Danke.
Was sind für dich realistische erste Schritte zu einer gelebten Wertekultur? Und das sehe ich jetzt global. Also gar nicht unternehmerisch, sondern einfach so, wir sind ja auch nochmal Mensch, ne? In all unseren Funktionen. Mhm. Und es gibt Menschen in meinem Dunstkreis, die hassen es, wenn ich von Funktionen spreche. Aber es ist ja nun mal so.
Ja. Die Grundlage ist die Kenntnis über die eigene Wertewelt. Und solange ich die nicht habe, kann ich auch kaum meine Kompatibilität mit einer Wertewelt in einem Unternehmen, in einem Sportverein, wo wir gerade auch sportlich unterwegs waren, oder in der Gesellschaft dann irgendwie ausmachen. Denn darum geht's ja, dass ich einen Abgleich mache zwischen wie bin ich, wie ist das Erfordernis in einem anderen Szenario und wie gut geht das übereinander.
Verstehe.
Also die Erkenntnis von, was sind meine Werte, ist ein extrem wichtiger Teil. Deshalb bin ich in vielen Führungskräftetrainings, die wir machen, auch wirklich so provokant und frage gleich zu Anfang, wenn wir dann so die Kaffeeversorgung sichergestellt haben und so weiter. Mhm. Meine Damen und Herren, was sind denn Ihre Top 5 Werte? Lassen Sie uns mal darüber einsteigen. Und regelmäßig sehe ich dann offene Münde und groß geöffnete Augen. Dann verändere ich die Regel und sage, es ist in Ordnung, okay, alles klar, ich will Sie da auch gar nicht überfordern, ich reduziere mal auf die Top 3 und ich gebe Ihnen 5 Minuten. Und das funktioniert.
Ah, okay.
Also mit der Zeit, ne, und der reduzierten Anzahl ist es möglich, tatsächlich die Top 3 herauszuarbeiten und die auch schon priorisiert. Das ist mir auch wichtig. Also nicht nur einfach 3 Stück aufs Papier, sondern eben mal auch wirklich darüber nachgedacht, was ist möglicherweise der wichtigere von den 3 oder der wichtigste, also auch schon priorisiert. Und das ist die Grundlage. Wenn du nicht weißt, was deine Werte sind, durch einen Kaffeefilter alle Informationen gehen und am Ende für dich dabei herauskommt, richtig, falsch oder egal, dann kannst du auch kaum daran arbeiten.
Siehst du es ähnlich, dass viele Menschen nach einer gewissen Wertekultur leben, aber das nie so benennen würden, weil sie mit Werte nichts an der Brause haben?
Richtig, denen fehlen einfach die Begriffe. Ne? Sie tun das tut jeder, also ganz automatisch, es geht gar nicht anders, hat auch mit der Erziehung zu tun, mit der Prägung aus dem Elternhaus oder dort, wo man groß geworden ist, da wird einem ja vieles mitgegeben. Mhm. Man setzt das ein, ganz latent und vielleicht auch unbewusst, aber es wirklich mal zu benennen, das ist die große Kunst. Mhm. Wenn ich das aber kann, habe ich die große Chance, tatsächlich auch Werteverletzungen zu erkennen. Also zu merken, wenn ich wütend werde, ich sage immer so schön, die Wut ist der Hüter der Werte. Wenn ich also wütend werde aufgrund irgendeiner Behandlung, die mir zutage kommt, dann wird es eine Werteverletzung sein. Mhm. Und wenn ich meine Werte kenne, dann kann ich jetzt den nächsten Schritt gehen und sagen, welcher Wert konkret wurde verletzt. Oder auch welche Kombination
aus Werten zu verletzen. Ja, genau. Ja.
Und dann habe ich aber die Chance, das Ganze auch ein Stück weit eben halt mir bewusst zu machen und auch meinen Gegenüber oder die Situation, je nachdem wie sie ist, darauf anzusprechen und zu sagen, wisst ihr, ich kann gerade nicht mitgehen, weil das hat für mich jetzt hier gerade nichts mit Vertrauen zu tun oder das schränkt mich gerade meiner Freiheit ein oder was auch immer. Mhm. Aber nur wenn ich es weiß, kann ich darauf reagieren.
Ja. Und dann die hohe Kunst, das auch in Worte zu fassen. Ne? Oder auch zu entscheiden, kümmere ich mich einfach nicht mehr drum, spreche ich nicht mit, brauche ich nicht mehr. Ist auch eine Entscheidung. Ist jetzt in deiner Welt seltener so. Wie gehst du mit Widerständen um, wenn Menschen oder Systeme nicht bereit für Veränderungen sind?
Das ist für mich immer so die sogenannte Wasch mich, aber mach mich nicht nass Situation.
Ach so, kenn ich schon.
Ja, ne? Also wir wollen, aber wir wollen nicht wirklich.
Mhm. Mhm. Du hast mir mal eine Karte mitgegeben. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Ich glaube, es war Albert Einstein.
Der gute Albert Einstein. Und du glaubst gar nicht, wie oft das Strategie ist. Mhm. Also es ist dann so das Prinzip Hoffnung, was dann einsetzt bei den Menschen, die dann sagen, ich muss nur lange genug durchhalten. Irgendwann wird es schon wieder besser. Mhm. Also als würde irgendwann der goldene Ritter auf seinem weißen Schimmel dahergeritten kommen und die Probleme, die man hat, für einen lösen. Die Wahrscheinlichkeit kann sich jetzt jeder an ein paar Fingern abzählen. Ich denke, es macht Sinn, aktiv zu werden. Also wenn man merkt, die Veränderung, die ich gehen möchte, die nimmt gerade keinen Schwung auf oder die verliert sogar an Dynamik, mhm. dann ist genau der richtige Zeitpunkt, um aktiv zu werden. Und das hat auch wieder mit Selbstreflexion zu tun, weil so eine Situation muss ich ja erstmal wahrnehmen, dass ja. es so ist. Ja. Und dann muss ich jemals schauen, woran liegt es denn jetzt gerade? Und dann muss ich aktiv werden. Es geht nur über die Aktivität. Veränderungen sind nur über die Aktivität möglich. Alles andere ist Schnulli-Budi, um dann mal so ein bisschen. Und so, ja, das ist auch wieder hier Fußballdeutsch. Kannst du dich nicht erinnern an den Schwung?
Nee.
Ah. Und da gerade noch Werner Hansch genannt. Und ich meine, das
ja, mit
Werner Hansch
Budi gesagt, Schnulli-Budi.
Okay. Alles andere ist Schnulli-Budi, ganz genau.
Wenn du heute auf deine berufliche Reise zurückblickst, was hat dich am meisten geprägt? Ein Mensch, eine Erfahrung? Mensch. Oder beides?
Mensch.
Mensch? Wer?
Mensch.
Darf ich wissen?
Ja, es ist ganz witzig, dass du das jetzt fragst, weil ich habe diesen Menschen tatsächlich am vergangenen Sonntag getroffen. Völlig zufällig. Ich wusste nicht einmal, ob er noch lebt. Ich habe ihn seit 20 Jahren nicht gesehen.
Jetzt bin ich gespannt.
Das ist der Vorstandsvorsitzende meines ersten Arbeitgebers. Da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, wo ich die ersten 13 Jahre meiner Karriere gemacht habe, wo ich zum Geschäftsstellenleiter geworden bin, der Vorstandsvorsitzende. Und er ging, als ich dann die Bank wechselte, um den nächsten Karriereschritt zu machen, ging er irgendwann in Ruhestand. Und ich habe ihn jetzt tatsächlich durch Zufall am Sonntag in einem Restaurant getroffen.
Und wie war's?
Ich bin auf ihn zu.
Ja. Hast du ihn direkt erkannt?
Ich habe ihn direkt erkannt. Er hat sich tatsächlich kurioserweise kaum verändert. Ja. Bin auf ihn zu und habe gesagt, ich muss Sie begrüßen und ich muss Ihnen sagen, dass Sie bis heute für mich in meinen Führungskräftetrainings immer noch ein Vorbild sind. Ich erzähle immer noch Geschichten von Ihnen als Vorbild und versuche damit, junge Menschen, die jetzt gerade in die Führungsposition kommen, zu inspirieren. Und es gelingt immer noch und immer wieder.
Wie ist er damit umgegangen?
Tränen in den Augen.
Kein Scheiß.
Setzte die Hand auf die Brust als tiefes Dankeschön und sagte, ich bin jetzt schon so viele Jahre aus dem Job. Und das zu hören, das berührt mich tatsächlich tief.
Er ist ja auch einschneidend, ne? Also wenn ich habe vergleichbar eine Situation mit einer ehemaligen Kollegin, die wieder meine Kollegin ist, die mich für die Einarbeitung damals gehasst hat, weil die schon hart war, gerade was so den Vertrieb anbelangte, ne? Und mich dann aber irgendwann mal aus einer Schüsselermenge angerufen hat. Wir hatten so gut wie gar keinen Kontakt zueinander und sich einfach bedankt hat für die Einarbeitung, weil sie gesagt hat, dass sie heute all das, was sie ist, durch diese Einarbeitung, die ich ihr habe zuteil kommen lassen, geworden ist. Und da wird's dann auch mal kurz leise am Telefon bei mir. So, ne?
Ich sehe da eine totale Parallele. Ne? Bei mir war es so, dass ich viele Dinge, die er mir vorgelebt hat, tatsächlich erst im Nachgang, als ich mit anderen Vorständen zu tun hatte, entsprechend einordnen konnte. Mhm. Für mich war seine Art und Weise zu arbeiten, zu handeln, zu sein, immer das die Normalität. Mhm. Und jetzt plötzlich bekam ich einen Vergleich. Mhm. Und der Vergleich war deutlich schlechter. Mhm. Sodass im Nachgang tatsächlich auch diese Person nochmal eine besondere Wertschätzung von mir bekommen hat. Genauso wie du in deinem Beispiel, wo eine Kollegin anruft und jemand sagt, so, mit ein bisschen Zeit dazwischen ist mir klar geworden, du warst ein wichtiger Mensch für mich. Du hast mich auch geprägt. Und das ist ja auch etwas, was wir uns als Führungskräfte immer vor Augen halten müssen. Unser Verhalten, unser bestmöglich Vorleben von Werten oder Vorleben dessen, wofür wir stehen, prägt andere Menschen. Mhm. Das ist eine Verantwortung, die musst du tragen können, die musst du tragen wollen. Lass die Leute führen, die führen wollen und können.
Mhm. Vielleicht erzählst du das auch mal der einen oder anderen Mutter und dem einen oder anderen Vater, denn die haben auch was mit Prägung und Kindern und sowas.
Definitiv.
Mhm. Ich möchte ganz gerne noch mit dir über Behind Generations sprechen.
Ja.
Hol die da draußen ab, was ist das?
Es ist total witzig. Ich habe mit einer Kollegin, die vorrangig im betrieblichen Gesundheitsmanagement unterwegs ist, mit ihrem Unternehmen, sie ist selber auch Geschäftsführerin ihres Unternehmens, mal privat Kontakt gehabt und wir haben uns privat ein bisschen ausgetauscht darüber, was wir für Erlebnisse haben, wenn wir in verschiedene Unternehmen gehen. Das tut sie für sich und das sind andere Unternehmen als die, in die ich gehe. Und dennoch hatten wir beide dieselbe Erkenntnis, nämlich, dass das Thema Generationenvielfalt oder auch Altersdiversität genannt, wenn man so will, in Unternehmen, naja, so lala funktioniert. Mhm. Warum? weil sich häufig zwei Lager ergeben. Das eine Lager der jungen Generationen Z und Y sagt über die älteren Generationen, ich darf mich dazu zählen als Generation Xer und auch den Babyboomern, die jetzt so nach und nach in den Ruhestand gehen. Ja, also die Jungen sagen über die Alten, ja, sind schon ein bisschen eingefahren, ne, und so technisch auch nicht so super fit drauf. Mit denen kannst du halt auch nur bedingt was anfangen. Und die Retourkutsche, der in Anführungszeichen Älteren in Richtung der Jüngeren ist dann, ja, die wollen sowieso nur noch Work-Life-Balance und kannst du voll vergessen, so richtig Antrieb ist da nicht mehr zu spüren. Mhm. Ich halte beides für strikt falsch. Mhm. Und zu undifferenziert betrachtet. Ich erlebe
etwas engstirnig,
total. Und es baut Gräben, oder? Es zieht Gräben tiefer, wenn ich solche zwei Haltungen habe. Und Zusammenarbeit, kann man sich vorstellen, wird dadurch nicht gefördert. So, nee, ganz so, sie wird eher getrennt. Man bleibt in seiner Bubble. Man sorgt dafür, dass man vielleicht sogar eben halt eher mit Mitarbeitern in der gleichen Altersklasse kommuniziert und nicht mit den anderen, weil das ja irgendwie anstrengend ist. Und andersrum aber genauso. Und das haben wir beide tatsächlich parallel festgestellt. Und an diesem Tag, wo wir darüber privat sprachen, wurde uns das deutlich. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn es also nicht nur eine subjektive Wahrnehmung von mir, Martino Krause, ist und von dir, Martina Klemm heißt die Gute, sondern dann muss es ja etwas sein, was irgendwie so ein bisschen auch schon fast allgemeingültig ist. Ja,
muss was dran sein.
So. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir eigentlich mal was anbieten, um da mal so ein bisschen aufzuräumen. Also diese Vorbehalte und diese Vorurteile letztlich auch mit Fakten mal zu entkräften und mal zu sagen, schaut mal, es ist so und so sieht's aus und was machen wir jetzt damit? Und daraus ist die Idee entstanden, ein Projekt aufzusetzen, was wir Beyond Generations Better Together genannt haben. Mhm. Ja, genau vor dem Hintergrund, dass wir über alle Generationen hinaus arbeiten müssen und zusammen einfach besser sind und mal ganz unter uns gesprochen, es hört ja sonst keiner zu, letztlich die besten Ergebnisse nachhaltig einfach
auch
erzielen.
Du meinst auch, ich wäre total unerfolgreich.
Oder? Du bist voll erfolgreich, das weiß ich ja. Nein, aber die Überzeugung, die dahinter steckt, ist die, dass eben halt nachhaltiger Erfolg wirklich nur durch das Zutun aller Generationen funktioniert.
Und wie versucht ihr dem entgegenzuwirken mit diesem Projekt?
Eigentlich wollten wir einen Workshop machen, das war die ursprüngliche Idee, um tatsächlich diese Themen aufzugreifen, so ein bisschen in eine Struktur zu bringen und den Menschen das näher zu bringen. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das Ganze interessant. Ich habe tatsächlich dann die fixe Idee gehabt, mal jemanden einzuladen zu diesem Workshop, der das Buch geschrieben hat, Manual Generation Z. Das ist der gute Felix Beilharz, der es geschrieben hat und der ist auch Speaker, Redner und er ist an verschiedenen Hochschulen als Dozent unterwegs und da gibt er uns quasi die Gebrauchsanleitung für Menschen der Generation Z, wenn man so will, spaßeshalber gesagt.
Ja.
Und er sollte mal tatsächlich so diese Generation Z genau beleuchten, weil es ist eine junge Generation am Arbeitsmarkt, die manchmal auch ein bisschen missverstanden ist von den anderen Generationen. Mhm. Die Idee war, dass ich ihn zuschalten wollte, mal so für 45 Minuten in unserem Workshop live, quasi virtuell dann. Und dann sollte er ein bisschen was darüber erzählen. Und dann hat er mich total überrascht, indem er gesagt hat, du Marc, wenn du mich brauchst, komme ich nach Bremen.
Ach was.
Und dann mache ich das live.
Oh cool. Also hat auf jeden Fall Engagement gezeigt.
Absolut. Ja, ist aber auch ein ganz leidenschaftlicher Typ zu diesem Thema und konnte natürlich da auch wunderbar aus seinem Buch berichten. Das war Gold wert. Was uns aber unser Thema total neu bewerten ließ, weil wenn wir den kriegen, war uns klar, dann können wir nicht nur einen Workshop machen. Mhm. Dann ist das eine eigene Veranstaltung. Der Typ macht sonst eben halt einfach wirklich Hallen voll. Ne? Mhm. So. Und drum haben wir ihn dann geholt und einen eigenen Vortragsabend.
Ah, cool.
Mhm. Genau. Und da der vom Forbes Magazine Germany's Digital Rockstar genannt wird, haben wir gedacht, das ist ja cool, wenn wir Germany's Digital Rockstar kriegen können, dann holen wir den in die Bremer Philharmoniker. Und genau so war es. Also das haben wir geschafft, dass die Philharmoniker uns quasi ihre Räume zur Verfügung gestellt haben und der Rockstar Felix Beilharz über die Generation Z sprechen konnte. War schön besucht, war ein tolles Event an dem Abend im Februar diesen Jahres und hat tatsächlich mal so schön den Spiegel vorgehalten.
Ja,
genau. Aber auf eine wertschätzende Art, gar nicht nach dem Motto, die sind jetzt ganz anders als wir Älteren, sondern er hat da tolle Brücken gebaut. Und das war immer unser Antritt, dass wir sagen wollten, hey, es geht gar nicht drum, die sind so und die sind so. Es geht drum, wir sind alles Menschen, es gibt viele Gemeinsamkeiten.
Ja.
Lass uns auf die Gemeinsamkeiten schauen, anstatt auf die Unterschiede.
Vor nicht allzu langer Zeit in der Unternehmung auch wieder einen Workshop gehabt bei uns, ne? Einen ganzen Tag lang. Und haben von High-Performance-Teams aus anderen Branchen, wie zum Beispiel den All Blacks, den Rugby-Spielern, Schauspielern, die ja alle individuell unterwegs sind, aber jeder hat seine Stärke und jeder hat seine Schwäche. Mhm. Und die haben es halt verstanden, dass jeder nach seinen Stärken eingesetzt wird und dadurch eine sensationelle Gruppierung sind, versucht, Best Practice abzuleiten. Dafür mussten wir aber erstmal eine SWOT-Analyse durchführen, nämlich, dass die Gruppe sich in eine Gruppe zusammengesetzt hat und offen darüber gesprochen hat, was meine ich, ist meine Leistungs- und was ist mein Entwicklungsbereich und wie seht ihr das, liebe Gruppe? Und da ist innerhalb kürzester Zeit, sind alle Visiere gefallen, die haben total harmonisch miteinander diskutiert.
Ja.
Weißt du, was ich cool fand? Ich habe so in der Ecke gestanden und habe mir das angeguckt. Also einmal, wie die gearbeitet haben, wie meine Kolleginnen und Kollegen miteinander gearbeitet haben und wie gut die sich hinterher gefühlt haben, dass sie, also sie haben selber gemerkt, ich kann mit allen darüber reden. Mhm. Ich muss mich nicht schämen oder sowas. Ja? Und was in den letzten Wochen daraus resultiert ist und wie häufig die sich zusammensetzen in kürzeren Sequenzen und dadurch noch schneller, noch besser, qualitativ hochwertig, also waren schon hochwertig, qualitativ hochwertig unterwegs, aber wirklich so, weißt du, so zielgerichtet. Und das ist Empowerment. Also die sind spitze. Das ist total geil. Und das sind dann die Momente, wo ich als Führungskraft, wie gesagt, in der Ecke stehe und denke, ah, Träne im Knopfloch, alles gut, alles richtig, genauso soll es sein. In der Hoffnung, dass sie mich irgendwann gar nicht mehr brauchen.
Ich mag deine Einstellung und schön zu hören, dass sowas möglich ist. Und ich wage jetzt mal die steile These, dass Vertrauen die Grundlage dafür ist.
Absolut. Ja. Absoluter Lernprozess, ne? Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ist keine Schönschreiberei hier nach draußen so, ja, ich hatte schon immer Vertrauen und habe immer sofort losgelassen. Bullshit. Absoluter Bullshit. Aber mit jedem Mal mehr und auch mal auf die Nase fallen, in denen ich Vertrauen gegeben habe und mir das zurückgegeben wurde oder Ergebnisse anders da waren, die Menschen anders sich entwickeln konnten und mir gezeigt haben, genau das ist der Weg, den ich brauche. Und ich suche ja nach den Wegen. Welchen Weg braucht denn meine Mitarbeiterin, meine Kollegin, mein Kollege, um sich bestmöglich zu entfalten und für sich und für die Unternehmung nach unseren Werten und unserer Wertestruktur arbeiten zu können? Da bin ich jetzt mittlerweile angekommen, dass ich sage, das entwickeln wir gemeinsam oder das entwickelt ihr. Und ich bin nur noch der Beobachter oben von der Loge und gucke mir dann ja, die Oper, das Konzert, wie auch immer, die Symphonie, gucke ich mir an.
Ich mag deine Einstellung und ich glaube, du hast da ganz was Wichtiges gesagt. Das mag ich kurz aufgreifen, wenn ich darf.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Das ist ein Dialog.
Sehr schön, sehr schön. Du hast gesagt, ich gebe Vertrauen und es war ein Lernprozess.
Ja.
Und ich mag einfach nochmal klarstellen, wenn ich mich für die Einstellung entscheide, dass ich Vertrauen geben möchte und dass das meine Normalität ist in meiner Rolle als Führungskraft, dann muss ich mich auch darauf einstellen, dass nicht zu 100% dieses Vertrauen an der richtigen Ecke landet. Ich muss mich darauf einstellen, dass 10-15% vielleicht letztlich auch das Potenzial in dieser Einstellung steckt, dass mein Vertrauen missbraucht wird. Mhm. Eine meiner größten Herausforderungen als Führungskraft war tatsächlich die, als ich realisieren musste, ich selber habe es auch nur durch das Zutun meiner Revision in der Bank geschafft. Revision ist ein bisschen die interne Polizei in einem Finanzinstitut. Denn die hatten einen meiner Mitarbeiter tatsächlich erwischt dabei, dass er, naja, unsere Sicherheitseinrichtungen umgangen ist. Ganz bewusst, um sich selbst zu bereichern.
Oh.
Das war ein klassisches Beispiel dafür. Diesen Menschen habe ich sehr vertraut und diesen Menschen habe ich sehr gefördert. Mhm. Und dieser Mensch hat es tatsächlich eben halt auf eine Art und Weise zurückgezahlt, die richtig wehgetan hat.
Was hat das mit dir gemacht? Also abgesehen davon, dass die Konsequenz in der Unternehmung wahrscheinlich mehr als klar war, was hat das mit dir persönlich gemacht?
Tatsächlich hat es mich in die Überlegung gebracht, mache ich das eigentlich richtig, so zu vertrauen?
Ja.
Will ich das weitermachen?
Ja.
Und damit war ich gut und gerne ein paar Tage beschäftigt. So tief hat dieser Stachel gesessen.
Ja.
Letzten Endes aber hat sich die Klarheit durchgesetzt, okay, du hast ein Negativbeispiel gesammelt in den letzten 5 Jahren, aber du hast auch x viele Positivbeispiele gesammelt. Also wenn du das gegeneinander abwägst, was willst du damit tun? Und deshalb komme ich darauf, dass ich sage, ich mag es gerne nochmal aufgreifen. Das war genau das Beispiel, das die Regel bestätigt.
Mhm. Ne?
Sagt, okay, wenn du vertraust, dann wirst du in vielerlei Hinsicht dafür belohnt, dadurch, dass eben das Vertrauen zurückgezahlt wird, auch als Vertrauen. Aber du wirst auch Momente erleben als Führungskraft, wo das Vertrauen konkret missbraucht wird. Da musst du mit umgehen können,
ja.
Auch wenn es schwerfällt. Für mich bedeutet es 3 Monate lang tatsächlich alles beiseite legen, was mein eigentlicher Job war und nur noch Krisenintervention. Ich habe mit Kunden gesprochen, die betrogen wurden, habe versucht, mit ihnen gute Lösungen zu finden. Natürlich, dass sie erstattet bekommen, was ihnen verloren gegangen wurde. All diese 3 Monate, nichts anderes. Also das war eine total prägende Phase.
Da sind wir wieder bei Krise. Ne? Irgendwie ziehst du Krisen an, kann das sein?
Ja, toi, 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 sie machen einen ja auch stärker.
Wir beide haben uns das erste Mal in Bremen kennengelernt, in deiner Heimatstadt. Ich habe die Ausbildung zum werteorientierten systemischen Coach bei dir absolvieren dürfen. Warum war das die richtige Entscheidung?
Ja, weil es bei mir war.
Oh, geil.
Nein, Quatsch. Also jeder, der mich kennt, der weiß, das war jetzt so typisch diese Klasse, das meint er nicht so.
Ja, ja.
Sondern nein, ich selber habe ja diese Ausbildung gemacht, weil ich als Banker, der ich noch war, als ich mich damit beschäftigt habe, wunderbar damit umgehen konnte, dass 1 plus 1 immer 2,0 ist. Mhm. Nicht 1,9, nicht 2,1, immer 2,0. Dieses wertorientierte Systemische, was von der Coach Akademie Schweiz entwickelt wurde, hat halt einfach eine wissenschaftliche Bestätigung der Wirksamkeit.
Inwiefern?
Inwiefern? In Form von, dass man untersucht hat, was macht es aus, wenn man jemanden auf die Art und Weise begleitet im Coaching? Mhm. Ist das wirklich nachhaltig oder ist das nur ein Buschfeuer, was man entzündet? Und tatsächlich verschiedene Studien zu dem Ergebnis kamen, auch von unterschiedlichen Institutionen. Nein, das ist wirklich nachhaltig. Ja. Wenn Menschen auf die Art und Weise begleitet werden, dann hat die Veränderung, die sie sich wünschen, tatsächlich eine nachhaltige Wirkung.
Okay, wo steht das niedergeschrieben? Weil Studien kann jeder.
Das stimmt. Muss ich tatsächlich gestehen, kann ich dir so eins zu eins gar nicht wiedergeben. Die Namen dieser Institute sind also lang und schlapp.
Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, das ist doch zertifiziert, was da passiert.
Ach so, ja, das ist völlig richtig. In diesem Fall von ISO.
Ja.
Ist ja ein gebräuchlicher Name international. Und es gibt für diese Ausbildung einen ISO-Standard, der eben halt berücksichtigt, dass die Ausbildung an den über 25 Standorten der Coach Akademie Schweiz tatsächlich einem guten Qualitätsstandard entspricht und natürlich an den 25 Standorten gleichwertig ausgebildet wird.
Mhm. Genau. Und gibt es auch nochmal ein Qualitätssiegel anderer Natur?
Absolut. Von dem weltgrößten Coaching-Verband, dem ICI, der eben halt natürlich auch die Qualität dieser Ausbildung überwacht, der auch bei der Entwicklung dieses Ausbildungsweges eine Rolle gespielt hat in Form von Überprüfungen, Beratungen und so weiter. Was muss alles drin sein, damit es wertorientiert systemisch auch auf dem Zeitlevel ist und entsprechend dafür eben halt auch sein Siegel verteilt und darüber eben halt auch dann eine TÜV-Zertifizierung
möglich
ist. Ja, das ist ganz besonders. Denn jetzt kann man sagen, wenn man die Ausbildung gemacht hat, du weißt es, ich habe eine Ausbildung nach ISO gemacht,
ja,
die darüber hinaus vom weltgrößten Coaching-Verband empfohlen und zertifiziert ist. Aber damit hast du jetzt erstmal nur die Aussage getroffen, ich habe eine sehr gute Ausbildung bekommen.
Mhm.
Über deine eigene Fähigkeit, das Ganze umzusetzen, steht noch nichts geschrieben. Das aber macht diese TÜV-Zertifizierung, denn die Coach Akademie Schweiz hat über den TÜV Austria die Möglichkeit geschaffen, dass du deine persönliche Eignung, deine persönliche Wirksamkeit als Coach in einem Zertifizierungsverfahren nachweisen kannst und dafür zertifiziert wirst. Und das ist natürlich für alle Auftraggebenden super spannend, weil sie auf der einen Seite wissen, du bist top ausgebildet,
ja,
und auf der anderen Seite aber auch wissen, du kannst das auch anwenden in Form von der Zertifizierung durch den TÜV verbrieft. Alle 5 Jahre gibt es eine Rezertifizierung. Ich muss die jetzt gerade machen bis zum Jahresende dieses Jahres. Ist bei mir wieder dran. Aber so wird halt einfach auch Qualität hochgehalten. Ne? Und das ist ganz wichtig. Und tatsächlich eine Einzigartigkeit, eine persönliche Eignung zertifizieren zu lassen nach einem vorgefertigten ISO-Standard durch ICI bestätigten Ausbildungsverfahren.
Jetzt als Ruhrgebietler, was kann ich, wenn ich mit dir fertig bin?
Wenn du die Basisausbildung gemacht hast, und wir bieten natürlich darüber hinaus noch viele Spezifizierungen an,
ja,
aber bist du in der Lage, kontextunabhängig und bewertungsfrei Coachings durchzuführen, bei denen ich sagen würde, dass 90% aller Themen, mit denen die Menschen kommen, deshalb kontextunabhängig, tatsächlich durch dich auch bearbeitet werden können. Das heißt, es ist egal, ob es jetzt eine Herausforderung ist, die aus der Rolle des Arbeitnehmers kommt, aus der Führungskraft kommt oder die auch völlig privater Natur ist, bei dem sich jetzt jemand an dich wendet und sagt, ich möchte da gerne mal drüber reden.
Mhm.
Du kannst das im Grunde alles aufnehmen und 90% der Themen tatsächlich bewerten. Ganz wichtig für uns ist, dass wir mit gesunden Menschen arbeiten.
Mhm.
Und das bedeutet auch für uns die Abgrenzung zum Thema Therapie. Also wenn es Krankheits Symptome gibt, dann gehört das in die Hände eines Therapeuten, nicht in die Hände eines Coaches. Da sehen wir eine ganz klare Abgrenzung.
Ja, und ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja diese Ausbildung genossen habe, dass du da sehr viel Wert drauf legst, uns auch Mittel und Wege mit an die Hand gegeben hast, das schnellstmöglich zu erkennen und dann auch sein zu lassen. Darüber hinaus darf ich sagen, dass das sehr intensive 10 Tage waren und hätte ich vorher gewusst, was auf mich zukommt, ich wahrscheinlich das weitergesucht hätte, denn das war schon deep, was da passiert ist.
Du hast ihn natürlich auch für eine der kompaktesten Varianten dieser Ausbildung entschieden. Tatsächlich
ja, machen wir komm, das ja, wenn, dann machen wir richtig.
Ja, ne? Einmal ran und rauf und runter, so. Ist schon klar. Ne? Das ist ein alter Bundeswehrspruch, sorry dafür. das ist so, tatsächlich eine sehr kompakte Variante, die aber auch schon konditionell echt ein halber Wahnsinn ist. Also man muss das auch so einordnen. Wir bieten die gleiche Ausbildung auch über einen Zeitraum von 7 Monaten an, dann ist es halt modular. Das heißt, man trifft sich immer wieder, hat zwischendrin aber ein bisschen Pause, die Dinge zu verarbeiten. Das hattet ihr nicht. Ihr habt euch eben halt dann wirklich für den Marathon entschieden sozusagen. Hat auch seine Vorteile, wenn du natürlich total vertieft bleibst in dem Thema.
Ja.
Aber ist auch dann eben halt sehr kompakt und echt anstrengend.
Ja, also Hut ab. Ich fand's, danke dafür. Ich fand es aber tatsächlich in der Form nicht nur rauf, runter, weg, so wie du gerade eben gesagt hast, sondern im Nachhinein, weil du keine Pause dazwischen hattest, hattest du keine Schwierigkeiten nach einer Nacht, die sehr kurz war, sofort wieder aufzusetzen bei dem und auf der emotionalen Ebene, wie es gestern noch war. Also das war ziemlich gut, aber hatte, ja, ich meine, ich habe jetzt nicht viel Gewicht verloren, also so anstrengend war es nicht.
Dann lass mich einfach nochmal betonen, dass Werte, was das eigentlich ist, ne? Wir können ja auch Werte in Form von dem Porsche sehen oder der schönen Rolex-Uhr, stecken auch Werte drin, keine Frage. Ist aber in unserem Gespräch ja gar nicht gemeint gewesen, sondern wir meinen ja die zutiefst menschlichen Werte. Ja. Und vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, ja, was heißt das eigentlich? Gibt es eine Definition dafür? Und ich sage dann immer so schön, ja, es sind handlungsleitende Ideale. Also etwas, wo ich sage, das ist ein Ideal für mich. Wenn das erfüllt ist, dann ist es für mich gut, richtig und erstrebenswert. Mhm. Deshalb handlungsleitend. Natürlich, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann richte ich meine Handlungen auch darauf hinaus aus. Und das ist mir wichtig. Und da hat jeder Mensch tatsächlich seine. Und wichtig ist, und ich fand das so schön, als du vorhin von eurer Wertearbeit bei Expertiv erzählt hast, dass ihr da schon viele Übereinstimmungen hattet. Mhm. Wichtig ist aber tatsächlich, dass selbst bei Übereinstimmung nochmal die Definition abgeglichen wird. Um sicherzustellen, dass wirklich beide bei demselben Begriff auch dasselbe meinen. Mhm. Ne? Oder aber sich eben halt auch ein Stück weit gegenseitig bereichern, nach dem Motto, dass sie nochmal eine Facette in diese Definition bringen, die vielleicht dem anderen gar nicht bewusst war. Oder die jetzt seine Idee von der Definition einfach ein Stück weit erweitert. Also es ist super wichtig, nicht nur die Überschneidungen von Werten festzustellen, sondern auch die Definition nochmal abzugleichen. Und zu sagen, sprechen wir eigentlich von demselben, auch wenn wir vom gleichen Begriff sprechen. Denn um Beispiel zu machen, wenn wir über Wertschätzung sprechen, dann erlebe ich regelmäßig, dass Menschen unter Wertschätzung durchaus unterschiedliche Dinge verstehen.
Ja.
Manchmal ist dann eher so eine Idee von Respekt damit verbunden. Ja. Manchmal ist eher eine Idee damit verbunden, bei der es darum geht, eine Leistung zu honorieren.
Ja, Anerkennung.
So, ne? Also darüber muss man aber Übereinstimmung herstellen, nach dem Motto, dass die Definition für beide wirklich klar ist. Nur dann haben wir die Chance, tatsächlich auch in die gleiche Richtung zu gehen. Der Begriff alleine ist dafür zu schwach, weil er eben als sehr unterschiedlich definiert werden kann.
Absolut.
Genau. Der häufigste Grund, warum Mitarbeiter wechseln, vielleicht kennen die Menschen draußen diesen Spruch, man wechselt zu einem Unternehmen und man wechselt aus dem Unternehmen wegen der Führungskraft. So, und warum? Weil eben halt genau das, was du vorhin gesagt hast, wie kann eigentlich eine Führungskraft Werte vermitteln, weil das Vorleben gefehlt hat.
Ja.
Oder weil es eine krasse Diskrepanz zwischen dem Vorleben und dem eigentlichen Wunsch der Führungskraft, was das Verhalten der anderen anbelangt, gegeben hat. Und das ist total krass. Ich erinnere mich selber daran, dass ich mal, auch da war ich noch jung Angestellter, nach einem Urlaubstag gefragt. Es war ein Freitag, es war herrliches Wetter im Sommer. Ich wollte einfach mal so ein bisschen das Wochenende verlängern. Und dann hieß es von der stellvertretenden Geschäftsstellenleiterin, das geht auf keinen Fall, wir sind viel zu eng besetzt. Gut, war ich ein bisschen traurig, ging in die Mittagspause, kam nach Mittagspause wieder. Wer war nicht mehr da? Sie.
Nein.
Dann habe ich gefragt, wo ist sie denn? Dann sagt sie, ja, die ist an der Nordsee gefahren.
Nein.
So, und das ist so ein Ding, ne? Wenn ich sage, wir sind so eng und wir können keinen Menschen hier entbehren und man selber entscheidet dann auch, eigentlich hat er eine ganz gute Idee gehabt.
Ich war mal.
Ich bin mal weg. Dann nimmst du das einfach auch nicht mehr für voll.
Ja, ist auf jeden Fall glaubwürdig, ne? Und total authentisch auch. Ne?
Genau. Und da müssen wir darauf achten, dass also in unserem Verhalten genau solche Dinge nicht passieren. Wenn wir sagen, so ist es und so geht es nicht, dann gilt das auch für mich. Keinesfalls bitte unterschiedliche Maßstäbe ansetzen. Das, was ich rausgebe an Erwartungen, die muss ich auch selber erfüllen. Besser sogar noch, ich erfülle sie ein Stück weit über als Führungskraft, denn dann kann ich sicherstellen, dass auch wirklich da der Drive am Start ist.
Ja, ich würde sagen, den Ansatz der zweiten Staffel, sich ganz besonders um Werte zu kümmern, habt ihr großartig umgesetzt. Denn was lernen wir von Marc Dino? Was nehmen wir mit? Ich würde sagen, wir nehmen mit die 4 großen V, die nötig sind, um das W der Werte tatsächlich leben zu können. Vertrauen, ja, einen Vertrauensvorschuss geben statt einen Misstrauensvorschuss, was auch dazu führt, dass die Leute sich gesehen fühlen, diese Verantwortung im Optimalfall annehmen und sich gut entwickeln. Verantwortung übernehmen für sich, gerade und auch in der Krise, der man sich stellt, aber eben auch Verantwortung übertragen auf andere Schultern, die dadurch wachsen. Also nicht die Schultern, sondern der Mensch, dem die Schultern gehören. Veränderung ist das dritte V. Mut dazu haben, Veränderung anzugehen. Getreu dem Motto, das hat mir auch sehr gut gefallen, love it, change it or leave it. Wenn man es noch liebt, die Veränderung in dem Beruf, in dem Projekt, in dem man ist. Und wenn man feststellt, dass man es nicht mal mehr liebt, dann die Veränderung im Sinne von etwas ganz anderes und Neues anzufangen. Und das vierte V, vorleben. Denn wenn man das alles nur behauptet und nicht durchführt, dann kann man andere damit auch nicht inspirieren. 4V für ein W, würde ich sagen.
Wie hat es dir gefallen bei Ihnen, Arbeit?
Ja, mega.
Ja?
Mega super.
Warst du, wie du es erwartet hast?
Ja, und noch besser. Also
sind wir drüber gegangen.
Ja, ich habe einfach auch noch mal so ein paar Einblicke in deine Arbeit bei Expertiv bekommen und freue mich darüber. Ich schätze deine Einstellung, du hast es mir wieder bestätigt.
Vielen Dank.
Und vor allen Dingen eben halt wirklich diese Konsequenz nach dem Motto, such dir Menschen aus, die in dein Wertesystem passen.
Ja.
Damit schaffst du Nachhaltigkeit.
Ja.
Ne? Da gibt es Unternehmen, die haben da ein richtiges Näschen für, die sind tolle Vorbilder für sowas. Mit denen kann man noch mal Kontakt suchen und mal drüber reden. Und da gibt es noch andere Unternehmen, die sich an der Stelle noch ein bisschen schwer tun oder auch so ein bisschen in ihrer Vergangenheit verhaftet sind. Ne, und sagen, naja, wir sind Traditionsunternehmen, es gibt es seit 80 Jahren, das hat bislang immer gut funktioniert, das muss auch die nächsten 80 Jahre gut funktionieren.
Ja,
ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Wir müssen uns da auch weiterentwickeln.
Das eine tun und das andere nicht lassen. Ne? Also ich glaube, dass Dinge, die über Jahrzehnte gut gingen, nicht komplett beiseite geschafft werden müssen. Nur es muss halt auch mal ordentlich neu justiert werden.
Oh, lass mich das zusammenfassen. Das Gute bewahren und das Neue wagen.
Ja,
das ist doch eine tolle Strategie,
oder?
Habe
ich in den 10 Tagen, in denen ich bei dir war, auch schon mal gehört. Wie unter anderem, wenn ich eins mitgenommen habe aus den 10 Tagen und nicht nur das Zertifikat, dafür danke ich dir auch. Das ist auch das, was mich, ohne dass ich jetzt emotional werde, mit dir verbindet. Du hast mir gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.
Das ist die Erkenntnis, ne? Wir sprachen über Leidenschaft gleich am Anfang.
Ja.
Und wenn du eine Leidenschaft hast und sie letztlich für dich behältst, ja, wie schade ist das denn? Weil dann kannst du damit ja keine anderen Menschen überzeugen oder die Leidenschaft in ihnen entfachen. Deshalb finde ich diesen Spruch so schön. In dir muss brennen, wofür du andere entzünden willst. Das meint nicht manipulativ, ne? Sondern es meint einfach, wenn du von irgendetwas überzeugt bist, dann lass die Überzeugung raus. Es gibt genügend Dinge, von denen man nicht unbedingt so hundertprozentig überzeugt ist oder die nicht hundertprozentig der Leidenschaft folgen. Umso schöner ist es, wenn es so ist und man damit eben halt Menschen auch ja berühren, erreichen, inspirieren kann und dafür gewinnen kann, tatsächlich einen gemeinsamen Kurs zu entwickeln und gemeinsam Erfolg zu haben. Wie wunderbar ist das, wenn man das dann erreicht und auch feiern kann.
Ja. Die erste Folge der zweiten Staffel. Krass. Verflogen wie, also die Zeit ist auf jeden Fall ganz schnell verflogen mit dir. Dafür danke. Danke, dass du den Weg aus Bremen zu mir auf dich genommen hast. Ich darf sagen, er hat heute die geilste Currywurst von der ganzen Welt gegessen. Und wir werden sicherlich heute auch noch das geilste Bier der ganzen Welt trinken gehen, heute Abend. Ich sag danke, dass du da warst. Und euch da draußen, ich hoffe, die erste Folge der zweiten Staffel hat euch gefallen. Kommentiert, liked, gebt uns beiden ein Feedback an die Entscheider, Unternehmerinnen, whatever da draußen. Wir helfen gerne, meldet euch bei uns und für alle anderen, passt auf euch auf, zeigt Haltung, wir bleiben in Arbeit.
Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertiv. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottlieb. Eine Produktion von Westwind Stories.